So, wir begrüßen noch alle Neuankömmlinge. Oder ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte noch gerne einen Anhang machen zu dem, was wir gerade überdacht haben. Also wir sind im Buch hier, wir haben uns einen Überblick verschafft. Und ich bin etwas ganz schnell über die Kapitel gegangen, in denen die drei Freunde sich mit dem Hiob unterhalten. Und für alle die, die jetzt nach diesem Tag sich zu Hause sagen, jetzt werde ich mich mal hinsetzen und das Buch Hiob für mich selbst studieren, möchte ich noch einen Studienhinweis geben. Und zwar, es ist ja nicht ohne Grund, warum hier drei Freunde tätig werden. Und wenn man diese drei Freunde mal studiert, was sie sagen die ganze Zeit und was ihre Argumente sind, dann merkt man, dass man so ein Trio vor sich hat, die ihre Argumente folgendermaßen vorbringen. Und zwar der Eliphas stützt sich auf das Auge, der Bildad stützt sich auf Überlieferung und Tradition, der sagt immer das, was wir früher von unseren Alten gehört haben, er stützt sich auf das Ohr und der Zophar beruft sich auf den sogenannten gesunden Menschenverstand. Und dazu möchte ich gerne einen Vers lesen aus 1. Korinther 2 und auch noch einen Vers aus dem 1. Johannesbrief, um einfach mal zu zeigen, wie wir in Gottes Wort auch Dinge immer wieder finden und wie man so Strukturen entdecken kann. Denn es gibt einen Vers in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Als ich diesen Vers gefunden habe, habe ich gedacht, was ist das? Ein Volltreffer. Und ich wünsche euch auch mal so eine Freude, wenn ihr die Bibel lest, denkt ja, das ist die Lösung. Das heißt, diese drei, der Bildad und der Zophar und der Eliphas, die haben Sachen vor Augen oder vor Ohren und die berufen sich auf das, was sie ihren gesunden Menschenverstand nennen, der heute natürlich schon längst nicht mehr gesund ist. Und mit diesen Möglichkeiten versuchen sie, die Dinge zu ergründen. Und hier schreibt Paulus an die Korinther, ihr denkt, ihr seid so weise, aber ihr müsst bedenken, dass es Dinge gibt, die über euer Denken hinausgehen. Und das, was für mich früher einen bedrohlichen Eindruck hatte, dass es Dinge gibt, die ich vielleicht nicht verstehen könnte, das ist heute für mich einfach mal nur frohmachend, weil ich weiß, ich bin ein Geschöpf und über mir ist ein Schöpfer, der so viel größer ist. Und wir werden das dann auch noch sehen, denn die Frage ist ja, wie die Geschichte von Hiob weitergeht. Und man ist ja regelrecht gespannt und dann auch total überrascht, also ich war es jedenfalls, wenn ab Kapitel 38 Gott redet selber, dann hätte man ja gedacht, Gott, du musst doch jetzt mal dieses philosophische Quartett auseinandernehmen, du musst die ganzen Argumente auseinandernehmen und du musst doch Kraft deines überragenden Geistes jetzt dieses Dilemma irgendwie erklären. Warum leidet denn der Hiob? Das ist ja immer noch die Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte. Und ich nenne euch jetzt ein Beispielvers zu jedem der drei Freunde. Und das muss dann einfach mal reichen. Ihr habt ja Möglichkeit, euch was aufzuschreiben. Wir lesen zuerst Kapitel 4, Vers 8, der Eliphas. Ist so ein Kernvers seiner ganzen Argumentation. So wie ich es gesehen habe. Die Unheil pflügen und Mühsal sehen, ernten es. Das war seine Denke. Ich habe Dinge gesehen. Also, und Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist. Und dann merkt man bei den drei Freunden, die Gott extra so ausgewählt hat, und ihre Argumentation geht immer in die eine Richtung. Und ihr kennt alle so einen Spruch, ich glaube nur das, was ich sehe. Wie dumm. Du glaubst auch, dass es Strom gibt und du siehst ihn nicht. Du kannst ihn fühlen, du fliegst in die Ecke, aber du kannst ihn nicht sehen. Es gibt, also wir sind oft so schon wirklich ein bisschen dumm. Und Eliphas sagt also, Kapitel 4, Vers 8, so wie ich es gesehen habe. Der zweite, der Bildad, der stützt sich auf sein Ohr, auf Überlieferung und Tradition. Dazu lesen wir Kapitel 8, Vers 8. Und das kommt immer wieder bei ihm, wie so ein Refrain, denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern und wissen nichts, denn ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Werden jene dich nicht belehren, dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen? Also er bringt das Argument, zum Beispiel, es war schon immer so, befrage doch die Vorigen. Und ich finde es so interessant, dass, das ist auch das Thema dann dieser Stunde, dass wir heute in einer Zeit leben, wo ganz viele Dinge auf den Prüfstand kommen und sich als Trugschluss erweisen. Also ich bin noch in die Schule gegangen und habe gelernt, dass der Mensch aus dem Affen abstammt und dass das alles sich selber entwickelt hat. Und es wird auch noch eine Weile dauern, bis man das alles aus den Biologiebüchern entfernt hat. Aber es ist zum Beispiel vor 10 Jahren ein Buch herausgekommen, das heißt Geist und Kosmos, von einem der führenden amerikanischen Philosophen, der heißt Thomas Nagel, kann man sich gut merken, Thomas Nagel, also auf amerikanisch. Und er ist kein Christ und er hat geschrieben in diesem Buch: Freunde, wir können machen, was wir wollen, aber wir müssen uns von unserer Evolutionstheorie einfach verabschieden. Sie ist nicht tragfähig. Und das hat man ihm schwer übel genommen. Man hat darüber nachgedacht, ihn aus dem Verband der Philosophen in Amerika auszuschließen. Es gab ein Aufschrei. Und wenn man dieses Buch liest, es ist streckenweise ein Genuss, aber dann kommt er am Ende auf die Frage: Okay, ich stehe dazu, das beantwortet unsere Frage nicht, wo wir herkommen. Aber dann bleibt natürlich die Frage, wo kommen wir her? Und jetzt erwarten alle Leute, dass ich sage, na, Gott war es. Aber das kann ich nicht annehmen, weil ich möchte mich nicht vor Gott beugen. Und so endet eigentlich sein Buch offen, ergebnislos. Und da tut er mir natürlich leid. So wie mir andere Leute auch leid tun, die wirklich so gescheite Leute sind. Und die an den Punkt kommen, wenn ich jetzt weiß, dass das nicht die Lösung ist, dass diese Lehre auch nicht stimmt, dann gibt es nur eine Alternative und ich gehe zum Kreuz. Und am Kreuz muss ich mich demütigen, ich muss den Kopf runternehmen und ich muss so wie Hiob im Staub liegen und Gott anbeten und sagen: Gott, du bist der Schöpfer und ich bin einer, der Schuld hat und für diese Schuld komme ich zum Kreuz. Das ist immer noch die alte Botschaft. Und das fällt den Menschen so unglaublich schwer. Und ich hoffe, das jetzt zeigen zu können in Hiob 38, wenn wir über dieses Kapitel nachdenken, dass es Dinge gibt, die wir lange Zeit angenommen haben und wo die Wissenschaft uns heute sagt, wir haben uns geirrt, es ist nicht wahr. Und der Bildad, der hat eben immer gesagt, ja, frag doch die Früheren. Das ist doch schon immer so gewesen. Die Überlieferung. Hiob, wo ist die Leiche in deinem Keller? Und der Zophar, für den lesen wir einen Vers aus Hiob 20, Vers 2 und 3. Da sagt er: Darum geben meine Gedanken mir Antwort und deswegen bin ich innerlich erregt. Eine Zurechtweisung mir zur Schande höre ich, aber mein Geist antwortet mir aus meiner Einsicht. Er beruft sich auf den gesunden Menschenverstand. Und die Frage ist ja immer, wenn wir uns auf den gesunden Menschenverstand berufen, dann ist die Frage, wer eicht unseren Verstand? Ja, also was ist gut und was ist böse? Ist es gut, dass wir Kinder im Mutterleib töten? Sollten es die Krankenkassen bezahlen, so wie es heute ist? Antwort: Nein, unser Verstand ist fehlgeleitet. Es ist böse. Ich habe neulich erst mit meiner Frau nochmal einen Vers gelesen aus den Sprüchen, der uns sehr nervös gemacht hat. Und da steht in Sprüche 31, Vers 8, tue deinen Mund auf für den Stummen. Tue deinen Mund auf für den Stummen. Für die Rechtssache aller Unglücklichen. Und da steht in der Fußnote bei mir, aller Kinder des Dahinschwindens. Hat Gott diesen Vers in der Bibel aufgenommen, um uns die Augen zu öffnen, was wir in Deutschland tun? Über 100.000 Kinder jedes Jahr. Es ist der Wahnsinn. Unser Verstand ist fehlgeleitet. Tue deine Stimme auf. Nee, tue deinen Mund auf. Na, wie steht es denn wirklich da? Ich möchte alle bitten, die hier unter 60 sind, rechtzeitig anzufangen mit Bibelverse auswendig lernen. Wenn du so alt bist wie ich, ist es sehr mühsam. Tue deinen Mund auf für den Stummen. Das nur noch als Hinweis für die drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar. Der eine beruft sich auf das, was er sieht, der andere beruft sich auf das, was er hört und der andere beruft sich auf seinen Verstand. Und wir wollen morgen sehen, wer uns wirklich Verstand geben kann und wer uns weise macht. Ich finde das einfach spannend. Ich beobachte, versuche hellwach zu beobachten, was so in unserer Welt passiert, wie Leute sich äußern, was sie für Bücher schreiben, was sie für Ideen von sich geben. Und dann kann man immer wieder das alte Buch nehmen und das daran eichen und sagen, haben sie eigentlich recht? Haben sie nicht recht? Woran irren sie? Warum sind wir so ohne Verstand? Und da liebe ich auch Kinder, wenn Kinder so ihre Welt entdecken und beobachten und dann einfach so ganz naive Fragen stellen. Zum Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass wir mal in unserem Bus gefahren sind, hinter uns saßen 6 Kinder, wenn die dann da sitzen, sitzen die nicht nur da, dann machen die auch Lärm oder geben das Essen wieder von sich. Oder ist immer Aufregung da. Aber irgendwie hatten dann die Kinder plötzlich mal helle Momente und dann fragte mich ganz hinten in der letzten Reihe, Papa, woher kommt denn eigentlich Krieg? Da dachte ich, das wird so eine interessante Frage. Das kann doch ein Kind nicht verstehen. Warum gibt es denn Krieg? Und wir haben jetzt mal eine Passage gesehen, da gibt es doch einen Film, wo irgendwie die Franzosen und die Engländer, die haben Weihnachten zusammen gefeiert. Ja? Die haben also aufeinander geschossen, dann kam Weihnachten.
Erster Weltkrieg.
Und dann haben die da eine Kerze aufgestellt im Schützengraben und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind sie wieder auseinandergegangen, haben sie wieder angefangen zu schießen. Und wenn das mein Kind sehen würde mit 10 Jahren oder mit 12 Jahren, würde es fragen, Papa, warum gibt es Krieg? Warum macht ein Mensch das? Warum schafft er Waffen? Warum schießt er aufeinander? Sie könnten doch alle in Frieden auf der Welt leben. Und soll ich euch was sagen? Die ganze Erde, der ganze Erdball ist ein einziger Kriegsherd. Wir leben ja hier wie auf so einer Insel der Seligen. Oder auch nicht der Unseligen, ja?
Darum wollen sie alle her.
Darum wollen sie alle her, genau. Und ich kann sie verstehen. Und warum haben wir das Vorrecht, dass ich hier leben darf? Why me? Das sollten wir auch nicht vergessen. Und deswegen freue ich mich, dass wir morgen mal in der Stunde etwas über Weisheit nachdenken dürfen, über Verstand. Ich hoffe, es wird nicht so theoretisch, es wird bestimmt nicht theoretisch, denn jeder von uns möchte weise sein. Jeder, eine Mutter, ein Vater, Jugendliche, wir Alten, Entschuldigung, Frank, aber wir sind ja fast gleich alt. Ja. Wir brauchen Weisheit. Wie soll ich leben? Was soll ich tun mit meiner Zeit, mit meinem Geld? Mit allem, was Gott mir anvertraut hat. Und jetzt heißt das Thema, hat der Regen einen Vater? Wir bewegen uns durch das Buch Hiob. Es ist wirklich eine spannende Reise. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 38. Und ich habe schon gesagt, jetzt würden wir erwarten, dass Gott irgendwie die Katze aus dem Sack lässt. Dass er sagt, Freunde, ihr habt euch alle den Kopf zerbrochen und könnte es denn das gewesen sein oder ist es das gewesen? Warum muss Hiob leiden? Wie heißt die Leiche in seinem Keller? Und dann fängt einfach Gott an zu reden. Und ich finde das, ich könnte manchmal vor Freude nicht ins Schlaf kommen. Ich finde es so genial, dass Gott so überraschend redet. Ich habe mal das Matthäus-Evangelium untersucht, nach allen Fragen, die Jesus stellt. Mach das bitte mal. Lies das Matthäus-Evangelium und schreib alle Fragen auf, die Jesus stellt. Es sind total überraschende Fragen. Und seine Gesprächsführung ist total unnormal. Also Leute sagen irgendwas und Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Er stellt einfach eine Frage. Ich habe dann 10 Fragen gefunden, habe die mal aufgeschrieben, mal drüber nachgedacht. Das ist einfach genial. Also manchmal lässt man sich ja von Leuten in so eine Diskussion ein. Da erhitzen sich so die Gemüter. Und hier waren die Gemüter also sehr erhitzt. Erstmal die 4, dann noch der Elihu. Und dann kommt Gott und dann sagt er, Vers 2, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Komm in den Ring, Hiob. So will ich dich fragen und du belehre mich. Das ist schon ein sehr ironischer Auftakt, oder? Hast du deinen Gürtel mit vom Judo? Mach dich fertig hier. Komm, belehre mich. Da merkt man, okay, das wird jetzt irgendwie anders hier. Dann ist der erste Satz. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Und vielleicht denkt Hiob an diesen ersten Satz, als er in Kapitel 42, Vers 3 sagt, wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Aber bis er dahin kommt, redet Gott mit ihm nur über die Schöpfung. Und ich sage noch einmal, es ist das älteste Buch der Bibel. Diese Informationen, die hier drinnen stehen, sind 4500 Jahre alt. Und da könnte man ja denken, also worüber Gott hier spricht, das sind einfach alte Kamellen. Aber er sagt zum Beispiel, wo warst du, als ich die Erde gründete und wer hat ihre Maße bestimmt? Jetzt könnte man an diesem Vers stehen bleiben und könnte über die Maße der Erde nachdenken. Wer in der Schule gut aufgepasst hat, der hat in der Physik gelernt, dass es zum Beispiel eine Gravitationskonstante gibt. Das ist eine Konstante. Die kann man nicht machen, die kann man auch nicht beeinflussen, die ist festgelegt. Und zwar bis in die letzte tausendstel Stelle. Und weil es diese Gravitationskonstante gibt und keiner weiß, wo sie herkommt, man hat sie einfach nur entdeckt. Deswegen funktioniert unsere Erde so, wie sie funktioniert. Deswegen stoßen die Planeten nicht aneinander. Deswegen funktionieren auch die Zellen in dir. Für alles braucht es eine Konstante. Und lange Zeit haben die Physiker gesagt, so ist es. Ist eben so. Und jetzt kommt jemand im vergangenen Jahr, ein Physiker am Karlsruher Institut für Technologie, und er schreibt folgenden Satz. Vielleicht ist die Gravitationskonstante gar keine Naturkonstante, sondern ergibt sich aus einer tieferen Theorie, die wir noch nicht kennen. Das ist also kein christliches Blatt, das ist einfach wissenschaft.de, könnt ihr nachlesen. Wenn ich sowas lese, denke ich, wie genial ist denn mein Gott? Der hat vor 4500 Jahren in der Bibel aufgeschrieben, weißt du übrigens die Maße der Erde? Hiob, komm, mach dein Gürtel nochmal dran und dann sag mir doch einfach, wenn du es weißt. Und im Jahre 2019, in so einer aufgeklärten Zeit, wo wir über das Internet alle Informationen, die wir haben wollen, in kürzester Zeit summieren können, sagt einer der führenden Wissenschaftler, einer der führenden Physiker in Deutschland, Freunde, mit der Gravitationskonstante, da bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis. Wir wissen überhaupt nicht die Theorie, die dahinter steckt. Wir wissen nichts. Das schreibt er im nächsten Satz. Der nächste Satz heißt, im Grunde wissen wir nur wenig über die Gravitation. Und dann, ich bin natürlich kein Physiker, ich bin einfach so, habe die Schule halb wach durchlaufen. Aber wenn ich so einen Satz höre, dann denke ich, Junge, nimm dir die Bibel und studiere Hiob 38. Und dann wirst du auf Fragen kommen, wo dir der Schweiß ausbricht. Und das werden wir heute Abend auch sehen. Und daran sehen wir auch, warum redet Gott so mit Hiob? Er will ihn dazu bringen, dass der Hiob versteht, der ihm gegenübersteht, ist so viel größer. Und er ist nicht nur größer, er ist auch weise. Er ist so weise, dass er den Weltall schafft, aus Nicht-Erscheinendem. Er hat also keine Materie dazu benutzt. Und er ist dann so weise, dass er sich um Egmont und Klaus kümmert. Und normalerweise ist es so, wenn Leute sehr mächtig sind, haben sie kein Auge für die einzelne Person. Das wisst ihr alle, ja? Putin wird sich nicht um mich kümmern und Trump auch nicht. Das wäre doch nicht interessant für die irgendwie. Und so. Aber Gott ist allmächtig und trotzdem besitzt er die Fähigkeit und kümmert sich um eine Person. Wisst ihr, was in Galater 2, Vers 20 steht? Jesus Christus, ist wieder das Problem, nicht ordentlich gelernt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dieser Vers erlaubt uns folgende Interpretation. Wenn Klaus Günschel der einzige Sünder auf der Erde gewesen wäre, wäre Jesus Christus für mich gestorben. Das ist der Punkt. Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben. Der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige wird Mensch und stirbt für mich am Kreuz. Das ist doch überwältigend, oder? Und das hat Hiob aus den Augen verloren. Hiob hat im Lauf seiner Rede zu Gott gesagt, Gott, stell dich doch mal hin und dann wollen wir mal diskutieren, dann werden wir mal sehen, wer hier Recht hat. Und ich werde dir beweisen, dass das, was du mit mir machst, dass das Unrecht ist. Und dann sagt Gott, hol den Gürtel, komm in den Ring, wir können miteinander reden. Hier habe ich übrigens erste Frage, wo warst du eigentlich, wo ich die... Gott, das ist ja nur unfair. Und dann wollte ich noch gerne von dir wissen, weißt du, wer die Maße der Erde bestimmt? Und dann meldet sich ein kleiner Physiker in Karlsruhe 2019. Wir wollten der wissenschaftlichen Welt einfach nur mitteilen, dass wir sehr wenig wissen. Und dann kann ich als Christ den Wissenschaftlern nur sagen, Freunde, das sollte euch nicht überraschen. Wir wissen wirklich sehr wenig. Der Alexander vom Stein, der ist Biologe, der hat auch dieses Buch Creatio geschrieben, dann hat er das Buch Hiobs Botschaft geschrieben. Wie ich finde, ein begnadeter und sehr gebildeter, also kein eingebildeter, sondern gebildeter Mensch, der hat mich Ende letzten Jahres angerufen und gesagt, Klaus, in der Biologie ist im Moment ein Vulkanausbruch. Ganz viele Sachen, die man lange Zeit als sicher angesehen hat, sind wie umgefallen. Es ist unglaublich, was im Moment los ist. Und ich finde das natürlich spannend, weil das genau natürlich meine Sicht auf mein Leben stützt, dass ich an einen Gott glaube, der weise ist und der groß ist und der eines nicht leiden kann, wenn der Mensch sich hinstellt und sagt, mit dir möchte ich gerne mal diskutieren. Liebe Freunde, das steht uns nicht zu. Und dann wird Gott uns einfach nur Fragen stellen. Und Hiob 38 ist eine Frage an der anderen. Wer hat ihre Maße bestimmt? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Wart ihr schon mal an der Ostsee? Wunderschön. Das Meer ist eine unglaubliche Masse von Wasser. Habt ihr schon mal zu Hause im Garten versucht, so ein Mini-Swimmingpool aufzubauen? Ich hatte mal so ein Gestell, da musstest du so einen Plastiksack da reinhängen und dann ist da ein unglaublicher Druck drin. Wenn dann deine Kinder kommen mit Stecknadeln, machen sie überall Löcher rein, dann ist es irgendwann kaputt und dann ergießt sich das ganze Wasser in den Garten. Es ist sehr schwierig, eine große Masse Wasser zusammenzuhalten. Hast du schon mal eine Schalung für Beton gebaut? Also ich bin kein begnadeter Baumensch, das weiß Fred. Wir haben das mal versucht und das haben wir nicht richtig abgestützt und dann kamen die Birne angefahren und dann volle Lotte, der Beton da rein und da ist ein Druck dahinter und da merkst du so langsam, wie deine Schalung sich in den Urlaub begibt und die ganze Sache ist erledigt. Und jetzt sagt Gott, jetzt schau dir bitte mal das Meer an und versuche doch mal dem Meer seine Schranken zu geben. Und da würdest du sagen, das Meer in dieser Masse zu beherrschen ist ein Unding. Warst du schon mal mitten auf dem Meer? Schon mal tobende Wellen erlebt? Und dann gehst du plötzlich in Tiso am Strand lang und dann plätschert so ganz leicht die Welle. Da ist ein Strand und Gott hat so eine Bucht gemacht und dann lässt dir einfach die Erde so ein bisschen hochkommen. Und das ist die Schranke des Meeres. Völlig problemlos. Und da würde ich sagen, naja gut, da hätte ich auch drauf kommen können. So kann man das auch machen. Ja, sagt Gott. Aber wer hat denn dem Meer seine Schranken gesetzt? Und wie? Ich brauchte keinen Staudamm bauen. Und dann keine riesigen, statisch bestimmten Systeme mehr ausdenken. Ich habe einfach Strand gemacht. Verstehst du? Strand. Das ist mein Meer. Wer hat dem Meer mit Toren verschlossen? Und dann kommt Vers 12. Hast du, seitdem du lebst, einen Morgen geboten? Das ist so eine entwaffnende Frage, oder? Jetzt wird er persönlich. Er sagt nicht, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Er sagt jetzt hier, pass auf, ich habe registriert, du bist ein Mensch, du lebst. Jetzt habe ich eine ganz ehrliche Frage an dich, Camillo. Hast du, seitdem du lebst, mit äußerster Anstrengung es geschafft, die Sonne hervorkommen zu lassen? Blöde Frage. Natürlich nicht. Ich kann es nicht. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir genießen die Sonnenaufgänge, wir genießen die Sonnenuntergänge. Wir sind fasziniert davon, wir haben das mal erlebt als Ehepaar, wir waren auf Hiddensee. Hiddensee ist ja der einzige Strand so im Osten, der in Westrichtung geht. Ja, alle anderen Strände sind so in Ostrichtung. Aber wenn du in Hiddensee am Strand bist, dann guckst du genau Richtung Westen. Und dann laufen wir da abends lang und der Himmel war bewölkt. Und dann sah man hinten den Horizont und zwischen Wolkendecke und Wasser war so ein Stück frei. Und dann sage ich zu meiner Frau, wenn wir jetzt hier 10 Minuten stehen bleiben, werden wir ein unglaubliches Spektakel erleben. Die Sonne hat man schon hinter den Wolken gesehen, ja, so knallrot. Und dann kam die nochmal kurz raus und dann zischte die ins Meer. Ja. Also sie ging natürlich hinter mir. Und wir waren nicht die Einzigen am Strand. Es waren ganz viele Leute da. Und in dem Moment, wo die Sonne hinter den Wolken vorkam, blieben die alle stehen. Und ich dachte, das ist die Anbetungsstunde der Ungläubigen. Die standen einfach nur da. Und da habe ich gedacht, wenn ihr jetzt ein Traktat gehabt hättet, so eine laute Stimme, na Freunde, macht's doch mal nach! Lasst doch mal die Sonne untergehen oder lasst sie mal aufgehen. Oder wie Gott zu Hiob sagt, hast du seitdem du lebst einem Morgen geboten, hast du einem Morgen Kraft deiner Wassersuppe die Sonne aufgehen lassen. Und Hiob musste konstatieren, nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und wir denken ja, das ist selbstverständlich, das ist ja schon immer so gewesen. Ja, das ist schon immer so gewesen. Aber wer lässt denn die Sonne aufgehen? Und wer ist denn so gnädig, dass er uns unsere Astronomie so beschreibt, dass wir sie auch verstehen können? Natürlich sind wir ganz gescheit und wir wissen, dass nicht die Sonne aufgeht, sondern dass die, wisst ihr alles, habt ihr alles in Astronomie gemacht. Und dann kommen wir zu einigen Fragen, bei denen ich noch ein bisschen stehen bleiben möchte. Vers 16, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Jugend forscht, was ist der tiefste Punkt der Meere?
Vitiotiefe.
Wie bitte?
Vitiotiefe bei
Marianengraben.
Ja, so wir, ja.
Marianengraben, genau. Das andere kenne ich nicht. Ja. Kannst du mir nachher noch erklären. Nein, Marianengraben ist nach meiner Kenntnis irgendwie 11.000 Meter tief. Die Wissenschaftler sagen, der Mond ist besser erforscht als der Marianengraben. Und das hängt damit zusammen, wir kommen nicht runter. Es gibt im Moment bald sicher. Aber es ist doch interessant, dass Gott im Vers 16 sagt, hast du schon die Gründe der Tiefe durchwandelt? Warst du schon unten? Ich habe dir jetzt 4.500 Jahre gegeben. Warst du schon unten? Weißt du, Alexander sagt, wahrscheinlich leben dort unten Lebewesen, was wir nicht für möglich halten, dass in so einer Tiefe überhaupt Leben existiert. Da warten noch Wunder auf uns, die sind nicht erforscht. Kommentar der Wissenschaftler, der Mond ist besser erforscht als der Marianengraben. Ein Vers aus dem Psalm, Psalm 77. Im Meer, Vers 19, im Meer ist dein Weg und deine Pfade in großen Wassern und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Das ist doch interessant, wie Gott eine Bildersprache wählt, um uns etwas von seiner Größe zu zeigen. Dann steht noch ein Vers, den haben wir überlesen, in Vers 15. Den Gesetzlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Ist doch interessant, oder? Der erhobene Arm wird zerbrochen. Erinnert ihr euch noch an die Wende? Als man die ganzen Denkmäler runtergeholt hat, von Lenin und von den ganzen Leuten, in den ganzen östlichen Ländern, wie viele zerbrochene, erhobene Arme es gegeben hat. An die Nazi-Zeit, wo der erhobene Arm dieses verrufene Zeichen war. Und Gott schreibt vor 4.500 Jahren, immer wenn der Mensch seinen Arm erhebt, werde ich ihn zerbrechen. Und wir haben es alle erlebt. Wir haben es alle erlebt. Und so wird es immer noch gehen für jeden, der seinen Arm gegen Gott erhebt. Er wird zerbrochen werden. Und dann ist es doch besser, dass wir mit zerbrochenem Herzen vor Gott liegen, als dass Gott unseren Arm zerbrechen muss. Oder? Meine herzliche Einladung, zum Kreuz zu kommen. Es rennt uns so ein bisschen die Zeit weg, aber wir wollen noch ein paar Verse besehen. Dann sagt Gott im Vers 19, welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Und er wiederholt diese Frage im Vers 24 auf ähnliche Weise. Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt, der Ostwind sich verbreitet über die Erde? Wenn man an diesen beiden Versen stehen bleibt, dann merkt man etwas von der Kleinheit des Menschen. Gott, also ich betone noch einmal, schreibt dieses Buch vor 4.500 Jahren. Er hat uns ganz viel Zeit gegeben, darüber nachzudenken, welches der Weg zur Wohnung des Lichts ist und wie das Licht sich verteilt. Also wo ist das Licht und was ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Und wenn du heute Physik lernst in der Schule und man versucht dir zu erklären, was Licht ist, dann, wenn du gut aufgepasst hast, musst du lernen, dass es zwei Modelle gibt. Es gibt das Wellenmodell und es gibt das Das Teilchen. Also mal so volkstümlich ausgedrückt. Und der Physiker sagt, um dir Licht zu erklären, muss ich von zwei Modellen reden. Und wenn jemand zwei Modelle braucht, um dir eine Sache zu erklären, beweist er damit eigentlich, dass er nicht weiß, was es ist. Ich meine das nicht arrogant oder irgendwie überheblich, sondern die Physiker stehen bei dem Licht vor einem Rätsel und sie wissen nicht, was es ist. Und sie sagen, wir können es nur beschreiben und wir wissen, es hat Wellencharakter und es hat Teilchencharakter. Aber was es wirklich ist, das können wir nicht sagen. Und dann höre ich, wie Gott im Himmel nach Psalm 2 ist und lacht. Oder? Er gibt uns wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Aber es sollte uns doch klein machen. Und um mal wieder zu dem Buch Hiob zurückzukommen, der Hiob, der war so aufgeplustert. Er hat so von sich erzählt. Er hat gesagt, wenn meine Leute meine Augen gesehen haben, wenn sie meinen Rat gehört haben, da sind sie dahin geschmolzen. Und da sagt Gott, okay, Hiob, nimm den Gürtel, geh in den Ring, stell dich hin. Ich habe einige Fragen an dich. Und das ist die einzige Sprache, die Gott wählt. In Hiob 38 folgt Frage auf Frage. Und dann werden noch über diese beiden Tiere gesprochen, in Hiob 40 und 41. Aber gerade in Hiob 38 und 39 macht Gott mit uns einen Spaziergang durch die Wissenschaft. Bis heute. Und dieser Text, der ist einfach eine Zusammenfassung aller Phänomene, die wir heute in der Natur haben, worauf wir bis heute keine Antwort haben. Wir waren nicht dabei, als Gott die Erde gegründet hat. Wir haben keine Ahnung von den Maßen der Erde. Wir wissen nicht auf den Weg zum Licht. Und wir wissen auch nicht, wie das Licht sich verteilt. Und Gott stellt uns die Fragen, um uns daran zu erinnern, wie klein wir sind. Er sagt damit nicht, wie dumm wir sind, aber er möchte gern, dass wir die Relation wahren zwischen ihm und uns. Und er ist der Schöpfer und wir sind sein Geschöpf. Was haben wir uns eigentlich... Was bilden wir uns ein? Als die Russen in den Weltraum gefahren sind, da haben sie gesagt, wir haben Gott nicht gesehen. Ja, kannst du dir den Kommentar von Gott dazu vorstellen? Ich meine, dann kreist der Mensch um seine Stecknadel und sagt, ich habe Gott nicht gesehen. Was für eine Arroganz, was für eine Dummheit. Aber, das habe ich von meinem Sohn gelernt, also Kinder sind auch wirklich manchmal sehr nützlich. Der ist der Lehrer, der ist Lehrer geworden und er hat gesagt, Papa, ich habe jetzt für den Geschichtsunterricht ein total cooles Video gefunden bei YouTube. Und zwar war das folgendes Video, als die Kosmonauten, ich kenne mich nicht so mit den Apollo-Zahlen so aus, jedenfalls waren drei oder vier Kosmonauten im Weltall und es war Weihnachten und man hat ihnen erlaubt, dass sie irgendwie eine Botschaft 10 Minuten auf die Erde senden durften. Und nach den damaligen Angaben haben ihnen 1 Milliarde Leute zugehört und sie durften eine Botschaft an die Menschen senden. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben 1. Mose 1 vorgelesen. Und das gibt es als Video. Guckt es euch an. Das ist doch genial, oder? Der eine sagt, ich fliege da rum, ich habe Gott nicht gesehen. Und die anderen, die sind sich wenigstens ihrer Kleinheit bewusst. Und es waren Christen. Und ihr habt Freunde, wir sind hier oben im Raumschiff. Und wir können von hier oben die Erde sehen. Wisst ihr, wie die aussieht? Es ist so unglaublich. In diesem Weltall ist alles schwarz, es ist alles dunkel. Und mittendrin, diese ganzen dunklen Planeten, gibt es einen blauen Planeten. Der ist wunderschön. Und wir haben nur eine Botschaft an euch. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und 1 Milliarde Leute hören zu. Das ist die angemessene Reaktion auf unser Menschsein im Vergleich zu der Größe Gottes. Aber Gott weiß eben, dass wir auch sehr verstandesbegabt sind. Wir sind ja nicht dumm als Menschen. Also Gott hat uns ja so herrliche Gaben gegeben. Wir können forschen, wir können untersuchen. Und Gott sagt, ja mach doch. Guck doch mal, welchen Weg das Licht, vielleicht kriegst du es ja raus. Und das begeistert mich einfach. Aber das hat bei Hiob, um bei unserem Thema zu bleiben, dazu geführt, dass er am Ende sagt, in Kapitel 42, höre doch und ich will reden. Und ich will dich fragen und du belehre mich. Mit dem Gehör, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Was bereut Hiob? Sein unangemessenes Reden von Gott. Das bereut er. Und er hat wirklich unangemessen von Gott geredet. Und er bekennt seine Schuld. Und für mich ist Hiob 38 bis 41 ein starkes Argument, dass ich als Christ immer mal wieder ein Auge für die Schöpfung habe. Die Schöpfung zeigt etwas von der Herrlichkeit Gottes. Jetzt haben wir den 11. Januar, ja. In Kürze werden sich die Schneeglöckchen durch den Boden arbeiten, anschließend kommen die Krokusse und dann gibt es plötzlich wieder Auferstehung. Ja, die Russen, was heißt Sonntag auf Russisch? Voskresenje. Auferstehung. Besser als Sonntag. Und dann kommt Leben aus dem Tod. Hast du mal einen toten Baum gesehen, irgendwo? Und jedes Jahr demonstriert Gott dir wieder sein Erbarmen mit uns und er gibt Speise für die Menschen. Er lässt Leben hervorkommen. Und wir sind oft so blind und nehmen das überhaupt nicht mehr wahr. Also Licht ist bis heute ein Rätsel. Das 9. Zeichen, das Gott in Ägypten gegeben hat, ist ein Beweis dafür, dass Gott souverän ist, auch Licht partiell über die Erde zu schicken. Die Häuser der Israeliten hatten Licht und Ägypten war im Dunkel. Und das kann man geistlich sehr schön anwenden. Liebe Freunde, wir leben heute in einer Zeit wie in Ägypten. Es ist dunkel. Und ich finde es sehr beängstigend, dass zum Beispiel auch Thüringen jetzt in der Landesregierung Diskussionen führt. Wir müssen Gott aus unserer Landesverfassung streichen. Er muss raus. Sollte jemals die Europäische Union eine Verfassung bekommen, das Projekt liegt ja noch auf Eis, es wird Gott nicht mehr beinhalten, im Gegensatz zur deutschen Verfassung, die wir noch haben. Und wenn wir Gott auch aus unserem Bekenntnis streichen, wird es sehr dunkel. Und jetzt ist es doch interessant, dass die Häuser der Israeliten Licht hatten. Und die Frage ist ja, was hat denn die Häuser der Israeliten von den Häusern der Ägypter unterschieden? Kennt ihr ein Kennzeichen, was ein Unterschied war? Die Häuser der Israeliten hatten ein Lamm. Am 10. des Monats mussten sie sich ein Lamm nehmen. Und das Lamm sollte aufbewahrt werden bis zum 14. des Monats. Und am 14. sollte es geschlachtet werden als Passahlamm. Das Schlachten des Passas war das 10. Zeichen, ja, das Schlagen der Erstgeburt. Die Dunkelheit war das 9. Zeichen. Und mit Sicherheit war es nur einen Tag zuvor. Das heißt, der Unterschied zwischen Häusern, die Licht haben, und Häusern, wo kein Licht ist, ist, dass das Lamm vorhanden ist. Und genau so geht es uns heute, wenn Christus in unseren Häusern ist und noch etwas zu melden hat in unserem Leben. Dann werden wir Licht haben und dann können wir auch Dinge beurteilen. Und dann können wir auch noch unsere Fähigkeiten entwickeln, Dinge als gut zu bezeichnen, die gut sind, und Dinge als schlecht zu bezeichnen, die schlecht sind. Die säkulare Wissenschaft, also die unchristliche, hat herausgefunden, dass es schädlich ist, wenn man ein Kind in den ersten 3 Jahren von seiner Bezugsperson entfernt. Wisst ihr das schon? Das ist die Bindungstheorie. Grundsätzlich, das heißt also, jede Kinderverwahranstalt, die Kinder aufnimmt unter 3 Jahren, das ist eigentlich Kindeswohlgefährdung, oder? Jetzt könnt ihr mich natürlich steinigen oder schlagen. Ich weiß, dass es Kinder gibt, für die ist es wirklich besser, wenn sie in die Krippe gehen. Keine Frage. Aber grundsätzlich ist es doch töricht für einen Staat, der darauf hinarbeitet, dass man Kinder in den ersten Jahren von ihren Bezugspersonen entfernt, oder? Also das versteht jedes Kind. Und wir dürfen uns nicht immer so beeinflussen lassen von den Leuten, die am lautesten schreien, sondern ich muss ab und zu mal in die Bibel hineinschauen und mich fragen, was ist eigentlich gut? Gerade in Bezug auf Kinder. Uns liegen Kinder sehr am Herzen. Und Kinder sind so gefährdet in unserer Zeit. Deswegen ist es so gut, dass wir Kinder ernst nehmen und dass wir sie wichtig finden, uns um sie kümmern. Und dass wir noch eine Unterscheidung entwickeln zwischen Gut und Böse. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, der dem Vortrag seinen Namen gibt: Hat der Regen einen Vater? Also ich bitte euch inständig, lest dieses Kapitel nochmal in Ruhe und freut euch über jede Formulierung. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Denkt an diesen Boxring, da steht der Arme hier, dem rutscht der Gürtel langsam runter. Und da steht Gott und Gott stellt so eine poesievolle Frage. Er sagt im Übrigen, und er spricht so einfache Sachen an. Jeder von euch hat mit Licht zu tun, oder? Jeder war schon mal am Meer, hoffe ich jedenfalls. Also, das Meer ist wunderschön. Und jeder hat schon mal im Regen gestanden, oder Max? Logisch, seht mal meinen Regenschirm, ist ja nicht schön. So, jetzt kommt Gott und er sagt, hat der Regen einen Vater. Und jetzt wird man sich denken, na, was für eine blöde Frage. Wisst ihr, was mal eines meiner Kinder zu mir gesagt hat, wo sie klein waren: Papa, die Wolken sind doch schwer. Ich sage, absolut. Was ist die logische Frage, die ein Kind stellen muss? Warum fallen sie runter? Das ist doch logisch, oder? Wenn dort oben, bist du schon mal Flugzeug geflogen? Mal durch die Wolken durchgeflogen, wie das rappelt? Ich meine, das ist ja wirklich eine Masse. Ich bin doch mal froh, wenn er da durch ist und oben scheint ja immer die Sonne. Warum fällt das nicht runter? Okay, da haben wir eine Theorie, die wahrscheinlich auch wirklich stimmt. Also das ist irgendwie Wasserdampf. Und es gibt ja die Anomalie des Wassers. Ja? Das ist, wenn es gefriert, dass es dann oben bleibt, das heiße, und nicht von unten zufriert. Sonst gäbe es kein Leben im Meer. Und es ist ja schon mal interessant, wenn Gott Dinge macht, wo der Mensch herausfindet, also alle Stoffe verhalten sich so, aber das Wasser verhält sich anders. Das ist eine Anomalie des Wassers. Müsste ja schon mal einen irgendwie nachdenklich machen, ja, wer hat denn dem Wasser den Befehl gegeben, anormal zu sein? Ja, das ist die Natur. Okay. Aber jetzt treibt es Gott ja noch auf die Spitze und er sagt, jetzt sagt mir bitte mal, hat der Regen einen Vater? Könnt ihr mir sagen, wie Regen? Und jetzt habe ich mich natürlich wieder in der Wissenschaft umgeguckt und habe herausgefunden, dass man ungefähr vor 6 oder 7 Jahren veröffentlicht hat, die Theorie, die es bisher gab, haut nicht hin. Bisher hat man gedacht, es gibt so Staubkörnchen. Also erstmal ist ja die Frage, die auch meine Frau beschäftigt, die den Garten liebt, man freut sich über Regen. Ja? Wenn jetzt die Wolke en bloc runterkäme, wäre alles platt. Also Gott hat einen Mechanismus geschaffen, dass es so verträglich runterkommt, dass es uns nicht erschlägt. Abgesehen, wir haben mal Hagel oder so, da haben wir halt, hat das Auto dann einen geringeren Wert. Das kommt auch noch dazu. Und da hat man früher gedacht, ja, es sind Staubkörnchen und an den Staubkörnchen kondensiert und der Wasserdampf und dann kommt es runter. Aber es stimmt nicht. Was machen wir denn jetzt? Und jetzt lese ich Hiob und jetzt komme ich, und ihr könnt meine Freude verstehen, zu Vers 28, und er sagt: Habt ihr eigentlich schon mal untersucht, wie das mit dem Regen ist? Den ihr alle kennt. Alle 3 Tage regnet es. Wenn du im Sauerland groß wirst, regnet es jeden Tag. Auch im Reiherhals ganz selten. Also hat der Regen einen Vater? Weißt du es? Oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Hast du eine Antwort darauf? Wir haben keine Antwort darauf. Es ist ein Phänomen. Es bleibt weiterhin ein Phänomen. Bis heute ein Geheimnis. Da kommt die nächste Frage. Kannst du knüpfen das Gebinde des 7 Gestirns? Das sind, anders übersetzt, die Plejaden, ein Sternhaufen. Und es gibt ja Sterne, die durch Gravitation zusammengehalten werden. Und bei diesem Sternhaufen ist es so, dass er einen Gürtel hat. Und dieser Gürtel wird wirklich durch Gravitation zusammengehalten. Und es ist ein großes Rätsel, ein großes Phänomen, warum es Sterne gibt, die nicht der Gravitation unterliegen. Also ich bin jetzt kein Kosmologe, ich habe das natürlich auch nur gelesen. Lest bitte Alexander von Stein, er schreibt das so spannend auf, zu jedem Vers. Aber dann sagt Gott, ihr kennt das alle. Und die ersten Menschen, Hiob kennt zum Beispiel alle Tierkreiszeichen am Himmel. Er kannte sich mit Astronomie gut aus. Er spricht dann über den Orion, über den großen Bären, den wir heute alle noch kennen. Das ist heute der große Wagen. Er wusste das alles schon. Auch ein Beweis dafür, dass das Wissen nicht zugenommen hat, sondern dass diese Menschen, die früher gelebt haben, sehr weise waren. Und er sagt Gott, nimm doch dieses Zeichen am Himmel. Kannst du knüpfen? Kannst du das nachmachen? Kannst du das installieren? Und dann gibt es Fessel des Orion, die sich lösen. Das ist eines der großen Rätsel der Astronomie, warum die Plejaden einen Gürtel haben, der sich in den letzten Jahren nicht verändert hat, und warum der Orion etwas hat, nämlich Fessel, dasselbe Konstellation, auch also nicht Planeten, aber Sterne, und die entfernen sich voneinander. Man weiß nicht, warum es ist. Und Gott stellt vor 4500 Jahren genau diese Frage. Guck dir den Gürtel an, von den Plejaden, der bleibt so. Das habt ihr alle beobachtet. Und guckt euch den Orion an. Und dort gibt es Sterne, die entfernen sich voneinander. Bitte erklärt es mir. Und der Mensch weiß es nicht. Und ich glaube, dass Hiob eigentlich am Ende von Kapitel 38 in der Ringecke saß. Sein Trainer hinter ihm, der hat wieder... Das machen die ja immer so, dass sie immer so ein bisschen hecheln, damit die das überleben drin. Und dass er irgendwie abwinkt, das muss man immer 3-mal auf die Matte hauen und sagen, ich bin K.O., ich kann nicht mehr. Und hör auf! Es reicht! Aber irgendwie hat Hiob noch gestanden oder irgendjemand hat ihn festgehalten. Jedenfalls, Gott macht weiter, er macht bis zum Schluss, er macht bis am Ende von Kapitel 41. Und er macht das nicht, um den Hiob platt zu machen, sondern er macht es, um Hiob am Ende zu segnen. Das ist das Ende der Geschichte. Hiob bekommt am Ende doppelt so viel, als er vorher hatte. Und weil er seine Kinder behalten hat, werden die Kinder nur einmal addiert. Ja? Aber sein ganzer Besitztum, der ihm vorher weggenommen wurde, der hat er doppelt erhalten. Gott geht Wege mit uns, damit er uns segnen kann. Jetzt könntest du sagen, naja, aber ich kenne Lebensläufe, die sind nicht im Happy End geendet. Ja, das hat damit zu tun, dass mein Leben ja nicht mit dem Tod endet, sondern mein Leben, die 70 Jahre, die ich hier rummache, das ist ja der Auftakt. In jedem Fall wird Gott mich segnen. Gott geht keine Wege mit uns, und das soll auch nicht der Eindruck entstehen in diesem Vortrag, dass Gott diese Fragen dem Hiob gestellt hat, um ihn irgendwie mundtot zu machen oder platt zu machen oder irgendwie als dumm darzustellen, sondern Hiob sollte erkennen, dass der, der ihm gegenübersteht, so viel größer ist, dass er einfach nicht das Recht hat, mit ihm Armdrücken zu machen. Gott sagt, das geht nicht. Unsere Arme sind unterschiedlich. Und du musst auch anerkennen und verstehen, dass ich Gott bin. Und das wünsche ich dir, wenn wir heute auseinandergehen hier, dass wenigstens das zurückbleibt. Ich glaube an einen Gott, der ist so groß und er ist so weise. Und Gott möge mich bewahren, dass ich mich gegen ihn versündige mit meinen Worten oder mit meiner Denkweise, dass ich zu gering von ihm denke. Es gibt im Neuen Testament, also es gibt natürlich viele Verse, aber es gibt einen Vers, der uns manchmal so an unsere Grenzen bringt. Der steht in 1. Timotheus 6, Vers 15. Der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Also der Apostel Paulus macht hier eine Aussage über Gott, dass er sagt, natürlich ist Gott mein Vater, natürlich ist der Herr Jesus mein Herr. Und ich werde in den Himmel kommen und ich werde diesen Herrn sehen. Ich werde die Nägelmale sehen, das ist alles wahr. Aber es ist genauso wahr, dass Gott auch etwas ist, was für uns unerforschlich ist. Und was wir auch in der Ewigkeit nicht verstehen können, sondern was wir anbeten werden. Und das soll unser Vertrauen in Gott stärken, das soll uns nicht Angst machen davor. Aber wenn ich mich diesem Gott in meinem Leben hier auf der Erde anvertraue, ist das das Beste, was ich machen kann. Das Sicherste. Wenn Gott so weise ist, wenn er die Sterne geschaffen hat, wenn er mich geschaffen hat, wenn er weiß, wie der Vater des Regens heißt, wenn er weiß, wie Licht funktioniert, dann weiß er auch, wie er mein Leben bis zum Ziel bringen kann. Und dann ist es doch das Beste, was du machen kannst, dass du heute dein Leben in Gottes Hände legst. Das meine ich nicht nur, falls du nicht Christ sein solltest, aber ich meine das auch, falls du Christ sein solltest. Dass du nochmal bewusst zu Gott sagst, dann Gott, dann mach doch mit meinem Leben auch, was du willst. Dass es wirklich gut wird. Dass ich nicht umsonst hier gelebt habe. Das ist ja das Ziel, auch wenn wir uns hier treffen in Herzberg. Wir haben schon so viele Themen hier durchgehechelt und manchmal denke ich, es ist völlig egal, worüber wir reden. Wir nehmen irgendein Buch aus der Bibel. Es ist immer Gottes Weisheit. Aber bei Hiob, und das ist eben gerade das, was mich so im Moment beschäftigt und was mir so eine Freude macht, und das kann ich auch nur weitergeben, was mir selbst Freude macht. Das ist einfach das, wo ich sage, okay, ich gehe heute Abend nach Hause und ich mache mir einfach nochmal klar, Gott, ich muss dir einfach bekennen, ich habe oft so gering über dich gedacht. Ich habe dir auch Dinge unterschoben, wofür du nichts kannst und wo ich auch kein Recht zu hatte. Und vielleicht habe ich dich viel zu wenig angebetet. Ist das in euren Gemeinden üblich, dass ihr zusammenkommt, um Gott anzubeten? Wo soll Gott denn Anbetung bekommen, wenn nicht in unseren christlichen Gemeinden, in unseren Kirchen? Nirgendwo auf der Welt wird Gott angebetet, wenn nicht von seinem Volk, von seinen Leuten. Und Hiob macht es am Ende. Er bereut in Staub und Asche. Er betet Gott an. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das wünsche ich uns. Ich wünsche es auch mir. Es ist oft so leicht, irgendetwas dahingesagt und selbst nicht getan. Studiert für euch noch Kapitel 39. Da geht es ganz viel um Tiere. Den Strauß finde ich so interessant, dass Gott einem Tier geschaffen hat, wo er vergessen hat, dem Tier Verstand mitzugeben. Manchmal entdecke ich mich da auch drin. Irgendwie teilte er ihm keinen Verstand zu. Die Schachtel war schon leer. Es ist Gott, der die Dinge für uns aufgeschrieben hat, damit wir daraus lernen, damit wir weise werden. Und weise sind wir als Menschen, wenn wir Gott anbeten. Das wünsche ich uns.